Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute nochmal predigen darf hier. Eigentlich hatte ich gedacht, ich nehme den Elia mit nach vorne und zeige den so, weil das passt irgendwie zum Thema, werdet wie die Kinder. Aber ich glaube, es ist doch ein bisschen umständlich und dann fängt er hinterher an zu schreien. Und ich denke, es reicht, dass einfach zwei relativ Neugeborene hier mit im Raum sind. Das passt ganz gut. Ja, vierter Advent ist heute. Weihnachten steht vor der Tür. Und da denken wir natürlich daran, dass Gott sich nicht zu schade war, als kleines Kind auf diese Welt zu kommen. Dass er sich nicht zu schade war, in einem kleinen Stall auf die Welt zu kommen. Völlig schutzlos sich in die Hände von Menschen zu begeben, von Maria und Josef. Er hat sich Windeln schmutzig gemacht, er war in Windeln gewickelt. Ich verstehe das jetzt alles so ein bisschen mehr, was das bedeutet. Er war wirklich ganz Mensch. Klein, zerbrechlich und schutzlos, aber er hat gesiegt. Jesus hat gesiegt, deswegen sitzen wir alle hier. Und er hat Frieden gebracht durch sein Blut, was er hat fließen lassen. Dieses kleine, süße Kind ist direkt in Verbindung mit dem Kreuz. Und Jesaja sagt in Kapitel 9, Vers 1, ja, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen über den Bewohnern des Landes der Todesschatten, ist sein Licht aufgeleuchtet. Ja, Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen. Ich glaube, der Waldemar wird am 24. darüber predigen, oder? Kann das sein? Vielleicht habe ich mich auch verhört. Worüber? Als, dass Jesus als Licht in die Welt gekommen ist. Ja, gut. Und das Interessante daran ist, was ich total spektakulär finde, ist, dass der große Gott sich ganz klein gemacht hat. Und nicht als König gekommen ist mit einer großen Armee, mit Posaunen und Trompeten und mit Trommeln und da, hier bin ich, hier ist der Große, der euch jetzt mal zeigt, wo es lang geht, sondern er ist so ganz klein als Kind gekommen. Und er kam als der Freund der Sünder, als der Freund der Hilflosen, als der Freund derjenigen, die wirklich am Boden sind, als Freund der Verzweifelten, der Gefangenen und besonders als Freund der Kinder. Jesus liebt Kinder, aber warum eigentlich? Es gibt da so ein Kinderlieder darüber, haben wir jetzt nicht gesungen, aber Jesus liebt Kinder. Meine Predigt lautet, werdet wie die Kinder. Und dazu möchte ich Markus 10, Vers 13 bis 16 vorlesen. Markus 10, Vers 13 bis 16. Ah, es ist sogar an der Wand, wer mitlesen möchte. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Es handelt sich hier um einen total bekannten Abschnitt, den alle kennen. Wird oft bei Kindersegnungen, denke ich, wird da oft drüber geredet. In der Kirchengeschichte gab es auch Leute, die haben gesagt, ja, guck, deswegen müssen wir Kinder taufen. Genau, weil das kann man doch daraus irgendwie lesen. Aber worum geht's wirklich in diesem Text? Um das ein bisschen verständlich zu machen, bin ich ein bisschen nach vorne gegangen und habe geschaut, was ist eigentlich davor passiert. Und da finden wir die Jünger von Jesus, die mitten in einer Verhandlung stecken. Eine Verhandlung, wer ist denn eigentlich der Größte unter uns im Reich Gottes? Wer ist der Allergrößte? Bist du es vielleicht, Petrus? Du bist doch, kannst du gut reden und so. Oder Jakobus? Der hat bestimmt damals schon gute Gedanken gehabt oder so, was er auch hinterher aufgeschrieben hat. Wer ist es? Wer ist der Größte unter uns? Und das Interessante ist, die Jünger waren total ehrlich untereinander. Die redeten tatsächlich darüber, wer der Größte von ihnen ist. Könnt ihr euch das vorstellen, dass wir das auch so untereinander machen? Wer ist wohl hier der Größte in unserer Gemeinde? Der beste Christ, der den besten Platz kriegt? Ist echt ein starkes Stück. Aber irgendwo ist es so, dass wir meinen, wir wären nicht so. Und ich glaube, dass wir doch auch ähnlich sind wie die Jünger. Dass wir da gar nicht so groß anders sind, dass wir nur das ein bisschen subtiler alles machen. Wir sind da nicht so offen wie die Jünger. Wir machen das hintenrum. Jesus jedenfalls hielt voll dagegen, als sie darüber redeten, wer der Größte sein könnte, und sagt, hey, wer der Erste sein will, der soll euer aller Diener sein. Ein bisschen komisch für uns Menschen, aber das hat Jesus gesagt und das hat er recht ernst gemeint. Gott ist da total anders als wir, was wahre Größe betrifft. Wahre Größe ist in unseren Augen etwas anderes als bei Gott. Und ich glaube, wir sind, wie gesagt, wesentlich geschickter in dem, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Am letzten Sonntag hat Waldemar über Jakobus geredet, über die Macht der Zunge, angesteckt in der Hölle. Wir kennen das alle. Ich glaube, es gibt keinen, der sagt, also mich hat das überhaupt nicht betroffen. Ich bin da irgendwie, meine Zunge ist eine Engelszunge. Also die habe ich voll im Griff. Macht und Einfluss haben, wichtig sein. Irgendwo steckt das irgendwo immer in uns. Und wir sind nur recht gut in der Lage, denke ich, dass wir es schaffen, diese Absicht, die eigentlich immer so in uns schlummert, ganz gut zu verschleiern. Wir sind halt erwachsen geworden. Wir haben gelernt, eine Maske anzuziehen. Wir sind Profis darin. Das sieht immer alles super aus, wie wir uns verhalten. Wenn ich hier vorne stehe, das sieht toll aus. Ja, das ist bestimmt ein guter Christ. Bin ich aber nicht. Überhaupt nicht. Und manchmal glaube ich sogar, dass wir uns was vormachen, indem wir uns ja darin, dass wir dann über andere reden und damit tun wir uns über den anderen stellen, sogar noch eine gute Absicht bescheinigen. Ja, ich rede ja über den, weil man muss ja mal darüber reden, damit man dann weiß, wie man demjenigen helfen kann, dass der mal wieder ein guter Christ wird. Aber es ist verkehrt, es ist Sünde. Und stattdessen sollten wir uns lieber ganz tief in die Reihen der Gläubigen einreihen, genauso wie die Kinder. Demütig. Denn alles Streben nach Ehre, so ein Satz, den ich gelesen habe, den ich recht gut fand, alles Streben nach Ehre trübt den Blick für die Wertschätzung meiner Brüder und Schwestern. Ich wiederhole das nochmal. Denn alles Streben nach Ehre trübt den Blick für die Wertschätzung meiner Brüder und Schwestern. Ich glaube, da ist wirklich was dran. Ja, ich habe mir so überlegt, wenn ich jetzt über Kinder rede, muss ich auch darüber nachdenken, was bedeutet es eigentlich, erwachsen zu sein? Was ist eigentlich ein Erwachsener? Und da ist mich irgendwie ein Eindruck, habe ich so, der mich nicht so ganz losgelassen hat, dass ich gedacht habe, irgendwo ist es so ein bisschen so, dass wir uns verstecken hinter Würde, vielleicht hinter Intelligenz und manchmal sogar auch hinter einer gewissen Demut, aber irgendwie einer falschen Demut. Vieles an unserem Erwachsensein ist nur Kaschieren der wirklichen Absichten, die dahinterstehen. Und wir sind, denke ich, jedenfalls viele, gebrandmarkt durch Verlustängste. Wir wollen ankommen, wir wollen gut ankommen, wir wollen akzeptiert werden, wir wollen geliebt werden. Und wir haben alle erlebt sicherlich, dass wir verletzt worden sind. Und das wirkt sich aus auf unser Erwachsensein. Es kann sogar dazu führen, dass wir sagen, hey, hier, dass wir rechts sagen und links meinen. Und alles nur, um unser Gesicht zu wahren, dass wir nicht verletzt werden. Dass niemand sieht, was wirklich in uns ist, wer wir wirklich sind. Aber die Bibel ist klar, unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein soll ein Nein sein. Will mich darin jetzt nicht verlieren. Wir kommen zu Markus 10, Vers 13. Da steht, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Das ist erstmal eine Sache, die war völlig normal bei den Juden. Jesus war ein Rabbi, ein Lehrer. Da gab es viele Rabbis und Lehrer, die Tora ausgelegt haben. Und da haben sich Leute um sie geschart. Und diese Rabbis waren sehr angesehen. Und die Eltern haben oft ihre Kinder dorthin gebracht. Hey Rabbi, segne meine Kinder. Leg ihnen die Hände auf, segne sie. Und Jesus war der Super-Rabbi. Also viele sind ihm nachgefolgt. Und da ist es klar, dass die Eltern oder Geschwister oder Leute mit Kindern einfach dahin sind und hey, segne unsere Kinder. Mach das bitte. Nur was war hier auf einmal los mit den Jüngern? Das glaubt man irgendwie fast nicht, wenn man es liest. Aber sie tadelten und gehen richtig hart an diese Leute ran. Hey, bleibt fern. Seht ihr nicht? Unser Meister, der ist total erschöpft schon. Der steht kurz vorm Burnout. Der hat hier 1000 Sachen die ganze Zeit und jetzt kommt ihr mit Kindern. Kinder, kleine Kinder? Er muss hier wichtige Debatten führen. Zum Beispiel darüber, wer der Größte ist und so. Da müssen wir ein bisschen drüber reden. Oder wir reden darüber mit den Pharisäern, die immer so ein bisschen nerven, über die Ehe. Wichtige Themen, ist ja auch wirklich wichtig. Aber jetzt, dass Kinder kommen, die verstehen das doch alles gar nicht. Die kapieren das nicht, worum es geht. Die können mal kommen, wenn die erwachsen sind, wenn die auch richtig diskutieren können, sich artikulieren können, wenn die Tora kennen, dann können die kommen. Aber jetzt lasst Jesus bitte damit in Ruhe. Aber da haben sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Sie haben Jesus mal wieder völlig falsch verstanden. Denn als Jesus das mitbekam, ist er unwillig geworden. Man könnte auch übersetzen, der ist richtig stinksauer und wütend geworden, als er gesehen hat, wie die Jünger da reagiert haben. Denn das Verhalten, was sie da an den Tag gelegt haben, das war im kompletten Gegensatz zu dem, was sein Wille ist. Auch zu dem, was das Reich Gottes ist. Und man muss sich mal überlegen, was wäre passiert, wenn Jesus hier nicht hart eingeschritten wäre? Was für eine Kirche wäre entstanden? Was für ein Evangelium wäre entstanden? Vielleicht wäre eine Kirche der Männer, die gut debattieren können, diskutieren können, sich gut artikulieren können. Das wäre vielleicht entstanden. Aber nicht eine Kirche der armen, kleinen, unbedeutenden, verlorenen Sünder. Und genau aus dem Grund hat Jesus den Weg ganz klar freigemacht für die Kinder. Lass die Kinder zu mir kommen. Dort waren die Leute, die ihre Kinder zu Jesus brachten und sie lagen so dermaßen richtig damit. Hey, unsere Kinder, komm, wir bringen sie zu Jesus. Das war so gut. Das war so richtig. Aber die Jünger machten die Schotten dicht, lassen die Schranken runter. Nein, stopp. Jesus hat Wichtiges zu tun. Wie wenig sie verstanden hatten. Und was sie für eine Schuld damit auf sich luden. Und ich glaube, was wir auch für eine Schuld auf uns laden, wenn wir Leute von Jesus abhalten. Ich glaube, das ist echt eine ernste Sache. Ich glaube, diese ganzen Diskussionen, die Jesus hier vorher geführt hatte, mit den Pharisäern, über die Ehe, über so alles Mögliche, die Diskussionen, die den Jüngern eingefallen sind, die waren nicht unwichtig. Es hatte alles seine Berechtigung. Aber wirklich wichtig, und das sieht man hier, das sieht man Jesu Retterliebe richtig, ist, dass Kinder zu Jesus finden, dass Menschen zu Jesus finden. Alles andere war erstmal unwichtig. Hey, lass die zu mir kommen. Das ist jetzt wichtig. Und ich glaube, die Jünger, wenn da jetzt Eltern gekommen wären mit Kindern, die vielleicht Aussatz hatten oder verkrüppelt waren oder blind oder was weiß ich auch immer, und gesagt hätten, hey, guck mal hier, da ist ein Notfall, hilf Jesus. Lass uns doch durch, liebe Jünger. Die Jünger wären zu Jesus gegangen und hätten gesagt, hey, guck mal da, der Arme, da müssen wir helfen, mach da was, komm, tu was, dieses arme Kind. Und ich glaube, so sind wir auch. Vielleicht hätten sie sogar gesagt, hey, das ist auch öffentlichkeitswirksam. Das sieht gut aus, wenn du das jetzt heilst, das Kind. Das lieben die Menschen. Das ist gut. Aber solche quirligen Kinder, die da grinsend standen, vielleicht den Quatsch im Kopf hatten, ich denke, es waren sehr kleine, von Babys bis zu einem gewissen Alter, die da lachen und ja, gar nicht so unglücklich aussehen, die da rumspringen, die sollen zu Jesus, die sind doch glücklich. Denen geht's doch gut. Die wissen doch gar nicht, wie das ist, erwachsen zu sein. Aber Jesus sagt doch gerade die sollen zu mir kommen. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Ja, wie traurig ist es für die Jünger, wie sie sich verhalten haben. Wie traurig ist das, wenn wir uns so verhalten. Kinder haben Sehnsucht nach Jesus. Wir haben schon oft so Straßeneinsätze gemacht in Interlaken, damals da in der Ausbildung. Und wir haben am Anfang immer viel Theaterstücke eingeübt, Lieder eingeübt, Straßenpredigen, solche Wände, wo man so Sachen draufschreibt und sowas aufmalt. Zig verschiedene Methoden, wie man Leuten Jesus nahebringen kann, ausprobiert. Und das klassische Bild war, da kamen Eltern mit ihrem Kind, das Kind war an der Hand, und das Kind bleibt stehen. Das will gucken. Was ist denn da? Oh, das interessiert mich. Und die Eltern, die nehmen dieses Kind und reißen es weg. Nein, das wollen wir nicht. Das beschämt mich jetzt, hier stehen zu bleiben. Guck mal, wir sind die Einzigen, die hier stehen bleiben. Und Das ist so typisch. Kinder sind offen dafür. Die wollen das gerne hören. Die wollen das gerne sehen. Ja, Kinder sind uns Erwachsenen in manchen Dingen, glaube ich, haushoch überlegen. Ich weiß, ich bin erst ein paar Wochen Vater und ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung. Und vielleicht müsst ihr mich auch in vielen Dingen korrigieren, was ich jetzt so alles erzähle. Aber ich habe versucht, mich mal schon in so ein paar Sachen reinzudenken. Und ich bin davon überzeugt, wir können an unseren eigenen Kindern richtig schuldig werden. Sehr schuldig werden. Denn entweder wir weisen sie zu Jesus. Hier, komm zu Jesus. Oder wir weisen sie ab. Wir weisen sie ab, dass sie nicht zu Jesus vordringen können. Und das liegt viel an uns. Sehr viel. Wir sind Vorbilder, weil die Frage ist doch, ja, wie lebt denn der Papa zu Hause? Und die Mama? Was machen die denn? Wie groß ist denn deren persönliche Liebe zu Jesus? Und natürlich dürfen wir da auch nicht nur bei unseren Kindern stehen bleiben, sondern auch bei Menschen, die uns umgeben. Wir werden beobachtet. Wir werden gelesen, also. Und wie viele Menschen wollten wohl möglich schon zu Jesus, aber wir haben über alles Mögliche geredet. Haben so in unserer lockeren Art, ja, ja, hier, keine Ahnung, worüber wir alles reden. Aber nicht über das, was wirklich wichtig ist. Dazu gehöre ich ja auch. Vielleicht haben wir auch gar nicht mit den Leuten geredet. Und sie warten und warten. Hey, die Sache mit Jesus, es lässt mich nicht los. Ich würde das so gern mal wissen, was das wirklich für mich bedeutet. Aber keine Ahnung. Ich war in der evangelischen Kirche, aber die sagen mir, ja, in der katholischen Kirche, ja, du musst hier so und so tun und das tun und das tun. Aber irgendwie, und dann habe ich mal in der Freikirche, aber die haben alle gar nicht mit mir geredet. Ja, keine Ahnung. Was ist denn da? Wir laden Schuld auf uns, definitiv. Wie viele Kinder werden vielleicht auch von ihren Eltern von Jesus weggewiesen, weil die Eltern nichts Gutes an ihren Geschwistern aus der Gemeinde lassen? Ja, der macht so und der, oh, hast du das wieder gesehen und sowas? Das kriegen die Kinder mit. Vielleicht streuen manche Eltern sogar Zweifel, indem sie sagen, ja, das muss man jetzt nicht so extrem sehen, wie das da jetzt gesagt wurde in der Predigt. Also, was macht das mit Kindern? Die Religionslehrer tun es sowieso schon. Da haben wir Eltern eine Riesenverantwortung, das Richtige zu sagen. Ich habe so ein Buch mitgebracht, der Rainer stellt immer Bücher vor, jetzt mache ich es auch mal. Kennt ihr das Buch? Der super Papa? Habe ich geschenkt bekommen. Ist wirklich ein super Buch. Das kann ich euch wirklich empfehlen, obwohl ich es noch gar nicht ganz gelesen habe. Aber ich habe die ersten Seiten haben mir schon so gefallen, dass ich es jetzt hier mit reinbringe ein bisschen. Und auf den ersten Seiten geht es um eine Studie, die ist in den USA gemacht worden. Da geht es darum, die Wahrheit über die Kirche und die Männer. Also es geht jetzt mal um die Männer hauptsächlich. Die Frauen können ein bisschen, doch die dürfen auch zuhören, ihre Männer motivieren. Ich lese jetzt mal ein paar Zahlen, also ich hoffe, ihr könnt folgen. Wenn Vater und Mutter regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, tun dies auch 33% ihrer Kinder regelmäßig und 41% unregelmäßig, nur 25% besuchen den Gottesdienst dann überhaupt nicht. Besucht der Vater den Gottesdienst unregelmäßig, die Mutter ist aber regelmäßige Kirchgängerin, gehen, aufgepasst, 3% der Kinder regelmäßig und 59% unregelmäßig zum Gottesdienst und 38% besuchen ihn überhaupt nicht. Geht der Vater nicht zum Gottesdienst und die Mutter regelmäßig, sind die Kinder nur zu 2% regelmäßig und zu 37% unregelmäßige Kirchgänger. Über 60% der Kinder gehen dann nicht zum Gottesdienst. Das waren jetzt viele Zahlen, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen folgen. Was auffällt, die Verantwortung liegt bei den Männern, ob die Kinder zu Jesus finden, auch bei den Müttern. Aber irgendwie scheint da etwas, dass der Vater die Hauptvorbildrolle hat bei Kindern. Kurz gesagt, geht der Vater nur unregelmäßig zur Kirche, wird nur 1 von 50 Kindern ein regelmäßiger Besucher des Gottesdienstes. Das ist erschreckend, das ist richtig heftig. Und wie gesagt, das ist eine Ansage an uns Männer und ich habe überlegt, diese Studie, das ist auch so ein bisschen, ja, Gottesdienstbesuch, was heißt das schon? Aber wenn man diese Studie mal über Bibellesen, stille Zeit, Gebet, der Familie geistlich vorstehen, darüber führt, ist es wahrscheinlich genauso. Also liegt es zu einer wahnsinnig großen Wahrscheinlichkeit an uns Männern, ob unsere Kinder zu Jesus finden. Wir können das nicht alles machen, aber wir können die Türen aufmachen. Und das ist unsere Verantwortung. Ja, Jesus sagt, lasst die Kinder doch zu mir kommen. Es gibt jemanden, der hat mal gesagt, wenn ihr wissen wollt, was Glaube an Jesus ist, so müsst ihr einfach die Leute vergessen, die dem ketzerischen Kauderwelsch der Zeit, von dem ketzerischen Kauderwelsch der Zeit verwirrt worden sind, sondern auf die Kinder schauen, die Jesus beim Wort genommen haben und geglaubt haben und ihn geliebt haben und deshalb wissen, dass sie gerettet sind. So einfach ist der Weg. Das Evangelium ist eigentlich total einfach. Viele Menschen meinen allerdings, gerade wir Erwachsene, wir müssen erst noch gewisse Probleme bewältigen, gedankliche Hürden, bevor wir wirklich unser Vertrauen Jesus entgegenbringen können. Dies müsste ich mal noch klären, weil da bin ich noch nicht ganz sicher, weil sonst falle ich vielleicht doch auf irgendeinen Schwindel rein. Kinder haben das noch nie gemeint. Kinder sind da ganz anders. Die Töchter meiner Schwester, Svea und Pauline, sind für mich da irgendwie auch so ein Augenöffner gewesen. Besonders die Pauline, sie ist jetzt 6 Jahre alt geworden und beide sind Christen. Sie haben ihr Leben wirklich Jesus gegeben und es ist total echt bei denen. Frag die mal, ob sie schon mal Zweifel an Jesus hatten. Nö, wir zweifeln nicht. Nee, alles klar. Oder wo sie manchmal Probleme haben, an Jesus zu glauben. Wieso denn? Hä? Was ist das? Kennen sie nicht. Und die Pauline, die ist da irgendwie, ja, sie ist so ein bisschen besonders. Sie hat angefangen zu beten für eine Freundin, dass sie mit in die Gemeinde kommt, dass sie auch zu Jesus findet. Das betet sie einfach voll im Vertrauen, das passiert. Und es ist auch passiert. Irgendwann ist sie mit dem kleinen Mädel, sie ist auch erst so klein, kam sie in die Gemeinde, die erste Reihe hat sich da hingesetzt, ganz stolz. Jesus hat mein Gebet erhört. Das wusste sie schon vorher, dass er es erhören würde. Und kein Zweifel, volles Vertrauen einfach. Das haben Kinder und das haben wir nicht. Ihre Eltern kamen letztens zu meiner Schwester und meinten, irgendwas stimmt mit unserer Tochter nicht ganz. Die hat auf einmal so ein Interesse für so geistliche Dinge, so fürs Christentum und so. Die sind beide überhaupt nicht Christen. Also ganz im Gegenteil. Die gehen, wenn überhaupt, mal Weihnachten in die Kirche. Was ist da los so? Dann kann meine Schwester direkt erzählen, was da los ist. Und Pauline schämt sich auch nicht, alles über Jesus zu sagen. Die redet mit ihren Freundinnen in der Schule, überall, ist gar kein Problem. Das ist völlig offen, völlige Offenheit. Die sitzt da in den Bäumen, klettert da und dann singen die zusammen geistliche Lieder, so richtig schwer geistliche Lieder. Dann bringt sie ihr bei zu beten der Freundin. Ja, so betet man. Komm, wir beten jetzt alles Danke. Ich sag einmal Danke und dann du Danke. Und meine Schwester beobachtet das halt immer und das ist total interessant. Kinder sind da so natürlich. Wir sind da so, ja, ob ich das jetzt so, vielleicht muss ich das besser verpacken oder ich warte mal auf den richtigen Augenblick. Die wartet nicht auf den richtigen Augenblick, die macht das einfach. Die hat auch schon gesagt, dass die Eltern von einem kleinen Mädchen wahrscheinlich in die Hölle kommen würden, weil die ja nicht an Jesus glauben. Die müssten auch an Jesus glauben, das müsste sie ihr erzählen, müsste sie ihnen erzählen. Boah, sowas, das sagen wir nicht so gerne. Ja, der Glaube, Jesus, alles völlig natürlich. Ich kann mich auch noch an meine Schulzeit erinnern, als ich recht jung war. Biologieunterricht, Evolutionslehre. Das stimmt nicht, das ist voll der Quatsch, ich glaube das nicht. Und Jahr für Jahr, man wird immer älter, man wird immer erwachsener. Man hält immer mehr seinen Mund. Man schämt sich. Kinder sind keine Engel, auf gar keinen Fall. Kinder stehen unter der Erbsünde. Auch Kinder brauchen Jesus. Kinder brauchen Vergebung. Kinder sind keine Heiligen, ganz und gar nicht. Man sieht das schon ab einem kleinen Alter, der Dickkopf ist da. Sie wissen genau, was sie wollen. Das will ich euch nicht erzählen, dass wir so, ja, wie die Kinder und weiß nicht was. Aber wir können trotzdem was von ihnen lernen. Definitiv. Kinder wissen, dass sie im Leben noch mega viel vor sich haben. Gut, vielleicht begreifen sie es auch gar nicht so ganz. Die Schule und was da noch alles kommt. Wenn wir als Erwachsene so viel vor uns hätten, also ich würde zerbrechen. Boah, meine Güte, ey. Das Alphabet lernen, lesen, schreiben, rechnen, einmal eins, was da aber alles kommt. Kinder gehen da einfach hin. Ja, ich gehe wieder. Ein bisschen Naivität ist da. Sie überblicken das gar nicht so. Das wäre auch gut für uns. Kinder haben auch irgendwo keine Vorurteile. Sie haben keine vorgefasste Meinung oder Theorie, wie das zum Beispiel sein muss, wenn man, wenn wir Jesus annehmen, was dann passiert. Für sie ist es einfach, ja, das ist einfach so, wie es gerade so kommt. Kinder nehmen auch Einladungen gerne an, besonders die Einladung, zu Jesus zu kommen. Und wenn sie vielleicht eine vorgefasste Meinung haben von den Eltern, die ihnen irgendwas erzählt haben, dass alles nicht stimmt, das legen sie gerne ab. Habe ich schon bei Kindern beobachtet. Kinder vertrauen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Kinder vertrauen völlig. Erwachsene zweifeln. Kinder sagen, was sie denken und behalten es nicht für sich. Viele Eltern kennen das vielleicht, wenn man irgendwo in der Arztpraxis sitzt und da kommt einer rein, der ist, sieht komisch aus, hat eine komische Nase. Guck mal, was der für eine Nase hat. Und die, oder was weiß ich. Kinder haben da kein Problem mit, keine Scheu. Also sie verstellen sich wenigstens nicht. Wir Erwachsenen denken das nur. Kinder haben auch meist ein sehr deutliches Empfinden für das Böse. Ich kann mich noch daran erinnern, als kleiner Junge, wenn ich zu viel Mist gebaut habe und meine Eltern traurig waren und meine Geschwister traurig waren, wir haben mich mit meinem Bruder geprügelt oder irgendwas, dann konnte ich nicht schlafen, bis ich mich entschuldigt habe. Bei meinem Bruder, bei meinen Eltern und noch bei Gott. Ich konnte nicht schlafen sonst. Und genauso läuft es doch auch bei Jesus letztendlich. Kinder sind völlig naiv in ihren Erwartungen. Man kann Kindern erzählen, die Erde ist flach und sie glauben's. Kinder sind normalerweise absolut sorglos. Und Kinder sind absolut abhängig. Das sieht man gerade auch sehr gut an den Säuglingen. Kinder sind auch unfähig, alleine zu leben. Muss die Miri nur mal eine Zeit weg sein? Dann könnt ihr mal den Ilja schreien hören. Also, das sind schon einige Dezibel. Kinder sind auch unkritisch. Mein Papa hat gesagt, keine Ahnung, es gibt nur Deutschland oder keine anderen Länder oder was weiß ich, man kann Kindern vieles erzählen, das glauben die. Wenn der Papa das gesagt hat, dann stimmt das. Kinder vertrauen völlig und das ist es, was Jesus letztendlich von uns fordert. Völliges Vertrauen. Unkritisch, naiv. Ich wünsche, wir können es uns so einfach machen und einfach so in Jesu Arme gehen, wie diese Kinder da, die da gekommen sind und im Vertrauen uns diesem Segen aussetzen. Als Erwachsene muss ich Vertrauen haben, um Gott letztendlich überhaupt kennenzulernen. Ohne Vertrauen kann ich nicht zu Jesus kommen. Ich muss ihm vertrauen, dass er ist, dass es ihn gibt, dass er für meine Sünden gestorben ist. Aber auch um in dieser Beziehung zu Jesus zu bleiben, muss ich Vertrauen haben. Ich muss in diesem Vertrauen bleiben. Wenn ich Gott dieses Vertrauen letztendlich nicht entgegenbringe, wie gesagt, ich kann Gott nicht kennenlernen, ich kann nicht in der Beziehung bleiben. Das ist Voraussetzung. Ich denke, dass letztendlich bei uns Erwachsenen immer einige Fragen offen bleiben. Wir können nie alles klären. Es bleiben immer Dinge, wo wir es vielleicht mal einfach beiseite schieben müssen. Aber eins wollen wir doch eigentlich alle. Das hoffe ich jedenfalls. Dass Jesus seine Hand auf unser Leben legt und uns segnet. Wirklich segnet. Und dass etwas Großes, wirklich Vollendetes, etwas, was für die Ewigkeit ist, aus unserem Leben entsteht, was Ewigkeitswert hat. Nicht hier dieses Vergängliche, sondern was Echtes. Das passiert, wenn Jesus seine segnenden Hände über uns legt. Und das ist so wichtig. Jesus spricht davon, dass solche, die so wie die Kinder zu ihm kommen, Kandidaten für das Reich Gottes sind. Und wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird überhaupt nicht hineinkommen. Bedenkt dabei, kommt ja nicht auf den Gedanken, okay, wieder mal nicht was für mich, da kann ich jetzt mal kurz durchatmen, jetzt schon so viel Thema und so. Ich bin ja Christ, alles okay. Irgendwo habe ich einen gesehen, ich glaube, der ist noch nicht Christ, der muss jetzt zuhören. Dann seid ihr leider ein bisschen auf dem falschen Dampfer, denn es ist wichtig, wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch nicht bei Jesus, wir sind noch nicht im Himmel. Wir müssen dranbleiben, wir müssen an ihm bleiben. Im Vertrauen, jeden Tag aufs Neue, immer wieder. Und der Glaube, sage ich immer wieder, ist nicht nur eine Entscheidung, sondern es ist eine dauernde Entscheidung für Jesus. Es ist auch nicht irgendeine Gemeindezugehörigkeit. Es ist auch nicht eine Taufe. Es ist auch nicht ein Gemeindebesuch, der jeden Sonntag stattfindet. Das ist wichtig. Es ist alles gut. Aber es ist nicht der Glaube. Der Glaube ist tägliches Vertrauen, tägliches sich bewusst machen der eigenen Schwäche und sich in die Arme Jesu begeben. Die stärkenden, rettenden, befähigenden Arme Jesu, die uns segnen. Das ist Glaube. Und ja, Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wir Menschen, wir schreiben viele Bücher. Das steht schon in den Sprüchen, es gibt zu viele Bücher irgendwie. Und ich liebe auch Bücher, ich bin gar nicht dagegen. Aber trotzdem muss man das mal überlegen. Es gibt so viele Bücher. Es ist die Theologie entstanden, das ist die Lehre von Gott, die Wissenschaft über Gott. Es gibt Tonnen an Kommentaren, da kann man richtig viele Regale mit füllen, über die Bibel. Die erklären uns, wer Gott ist, wie wir als Christen leben, ja, was die Bibel so sagt. Alles gut. Aber irgendwo macht das auch was mit uns. Ich glaube, wir sind heute fast so geprägt, oder ich stelle es immer mehr fest, dass man das für wahr hält, was recht kompliziert ist. Das, was eine große Theorie, hat ein großer Mann geschrieben, es hat ein großer Mann so ausgeführt. Das muss richtig sein. Der ist ja schlau. Das ist intelligent. Und dabei rückt es immer mehr in den Hintergrund, dass das Einfache oft das Richtige ist. Das Leichte. Lass die Kinder zu mir kommen, sagt Jesus. Es muss was Einfaches sein, was er zu sagen hat eigentlich, dass sie es verstehen. Liebe Freunde, wenn wir so unterwegs sind, eher das Schwierige. Ich glaube, das ist eine Sünde, weil wir etwas in den Vordergrund stellen, was uns eigentlich hindert, zu Gott zu kommen. Und das ist unser Intellekt. Das ist unser Verstand. Wir vergötzen unseren Verstand. Wir sind Verstandsmenschen geworden. Wir sind so gebildet alle. Ich weiß nicht, ob eine Gesellschaft schon mal so gebildet war wie heute. Früher waren die Leute recht einfach gestrickt. Die waren Bauern, Hirten, weiß nicht was. Wir sind alle gebildet ohne Ende. Und wir vergötzen unseren Verstand. Aber unser Verstand ist es doch letztendlich, der uns abhält, Gott zu vertrauen. Habt ihr das schon festgestellt? Also ich stelle es oft fest. Und uns Gottes Ordnung auch unterzuordnen. Unser Verstand steht dem im Wege. Wir wollen lieber unabhängig leben. Und um Jesus voll zu vertrauen, zu glauben und wirklich den Vater in seiner ganzen Tiefe und Liebe und Größe kennenzulernen, da brauchen wir nicht viel Verstand für, sondern da brauchen wir ein Herz für, das irgendwo kindisch unterwegs ist, naiv, ein bisschen dumm, würde die Welt darüber sagen. Und ich denke, wir sagen es auch oft darüber. Wir müssen kindlich werden, doch vieles in uns sträubt sich dagegen. Und ich denke, genau darum spricht Jesus immer wieder von Umkehr. Umkehr, Umkehr, das ist so oft in der Bibel. Matthäus 18, Vers 3 bis 4 möchte ich eben lesen. Matthäus 18, Vers 3 bis 4, da geht es auch um die Kinder. Da sagt, ja, es ist eigentlich die ähnliche Geschichte, ist dieser gleiche Zusammenhalt. 18, Vers 3 steht, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wenn ihr nicht umkehrt. Umkehr, was ist das? Buße tun, das ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, was mal eben passiert. Es ist auch nicht etwas, das an uns passiert, sondern dazu werden wir aufgefordert. Natürlich hilft Gott uns. Er kommt, er hilft uns, der Geist wirkt an uns. Und doch, wir sind gefordert. Wir. Es fordert letztendlich wirklich unseren täglichen Einsatz. Und das alles ist natürlich bekannt. Wir kennen das alles. Wir haben schon oft über Buße gehört, über Umkehr. Wir wissen das. In der Theorie ist das alles klar. Aber im Alltag tun wir uns alle schwer damit. Warum? Weil im Alltag der Erwachsene übernimmt, nicht das Kind. Und unsere Gesellschaft gibt das auch so ein bisschen her. Wir müssen erwachsen sein, wir müssen vernünftige Entscheidungen treffen, wir müssen planen, wir müssen Strukturen haben. Das irgendwo, es ist so in uns drin. Und dann übertragen wir das auch auf unser Glaubensleben und sind die ganze Zeit erwachsen unterwegs. Dabei sollen wir doch eigentlich so sein wie die Kinder. Fest steht, die meisten Forderungen, die in der Bibel stehen an uns, das sind eigentlich im typisch menschlichen Sinn unvernünftige Sachen, kindische Sachen. Nichts mit Plan, nichts mit Sicherheit, gar nicht. Total unvernünftig. Und genau deswegen, glaube ich, sollen wir werden wie die Kinder, damit wir damit klarkommen, damit wir damit zurechtkommen und damit wir nicht Gottes Willen entgegenwirken, dass wir das tun letztendlich, was Gott von uns will, dass Gott Freude an uns hat, sagen kann, mein Kind, nicht mein Erwachsener. Eltern haben Freude an Kindern, an Erwachsenen auch, aber vor allen Dingen an Kindern, man sieht das. Oh, der Kleine ist da. Alle freuen sich. Alle unsere Nachbarn, die nie mit uns geredet haben, sie freuen sich an diesem Kind. Ja, wir sollen uns ins Vertrauen stürzen, Dinge erwarten, die völlig unlogisch sind und Gottes Wirken nicht mit unseren Vernünfteleien entgegenstehen. Werdet wie die Kinder, damit wir ins Reich Gottes kommen. Aber nicht nur deswegen. Das ist ein Aspekt. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt. Margarete hat diesen Psalm 8 vorgelesen und dort heißt es, Psalm 8, Vers 3, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet oder manche übersetzen auch eine Macht gegründet. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Und da bin ich drauf gestoßen, das ist echt eine ganz interessante Stelle, weil es ist eine Macht, die wir eigentlich als nutzlos ansehen. Was sind schon Kinder? Haben die Jünger auch gedacht. Was wollen die jetzt hier, Kinder? Die können uns nichts erklären aus der Bibel. Da erwarten wir keinen Rat von, keine Hilfe. Wir müssen die Kinder ja beraten. Wir müssen ihnen Hilfe zuteil werden lassen. Wir sind die Hilfsbedürftigen. Wir sind diejenigen, die geben können. Bei uns alles, was fähig ist, was erfolgreich ist, was gebildet ist, was gut aussieht, was vielleicht vorne steht, ja, das sind diejenigen, worauf wir schauen. Nicht die anderen. Wir umgeben uns sogar gern mit solchen Leuten, die ganz vorne dabei sind. Man sieht das bei Jugendlichen schon, da ist irgendwie ein richtig cooler in der Klasse und alle wollen mit dem befreundet sein. Und das ist bei uns Erwachsenen auch noch so ein bisschen drin, wenn wir ehrlich sind. Wie anders ist da aber die Aussage vom Psalm 8? Aus dem Munde von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, von Unfähigen, von den Uncoolen eigentlich. In Matthäus 21, Vers 16 liest man, wie Jesus, ich kann es da eben aufschlagen, obwohl das ist zu viel, wenn ich es alles lese. Da ist die Situation, Jesus hat den Tempel gereinigt, die ganzen Händler, die Taubenhändler, die Geldwechsler, er hat sie alle rausgetrieben aus dem Tempel. Und dann hat er Blinde und Gelähmte geheilt. Und da waren die Pharisäer und da waren die Kinder. Und was haben die Kinder gemacht? Hosianna, dem Sohne Davids, Hosianna, dem Sohne Davids. Cool, was du machst, ey, das ist so genial, super toll. Die haben sich gefreut. Jesus, was machst du da? Super. Wir freuen uns, sind da rumgesprungen. Sie haben es richtig laut gerufen, steht da. Und die Pharisäer, die haben sich geärgert. Boah, meine Güte, was macht der da? Was geht da bitte schön ab? Was ist los mit dem? Sie ärgerten sich. Und was macht Jesus? Er weist sie genau auf diesen Psalm 8 hin. Aus dem Munde von Kindern und Unmündigen oder Säuglingen habe ich mir eine Macht gegründet, ein Lob bereitet. Schaut, da erfüllt sich gerade die Schrift. Da passiert's. Ihr seid diejenigen, die die Tora kennen. Ihr wisst alles. Und ihr ärgert euch darüber, was ich hier gerade mache? Ihr versteht gar nichts. Aber die Kinder, die begreifen, die freuen sich. Die schreien Hosianna dem Sohne Davids. Der Vater möchte unsere Anbetung. Und er will, dass wir begeistert sind von ihm. Begeistert sind von dem, was er macht. Begeistert von dem, wo er jeden Tag seinen Segen fließen lässt. Auf uns, auf diese Erde. Der Frühling wird wiederkommen. Könnt ihr euch drauf verlassen? Vielleicht dies Jahr früher. Aber er wird jedes Jahr wiederkommen. Und der Winter auch. Ansonsten hätten wir gar nichts zu essen, wäre das nicht so. Lasst uns neu lernen von den Kindern. Sie waren begeistert von dem, was Jesus dort gemacht hat. Völlig begeistert. Und wir müssen bedenken, was hat er noch alles danach gemacht? Das wussten die Kinder noch gar nicht. Er ist am Kreuz gestorben für uns. Er hat Frieden gebracht, das, wo wir Weihnachten dran denken. Er hat uns versöhnt mit seinem Vater. Wir können zum Vater kommen und sagen, hey, mein Papa, danke schön, dass ich dein Kind bin. Danke, dass du mir alle Sünde vergibst. Danke, ich will in deinen Armen mich segnen lassen. Das ist was total Großartiges. Der heilige Gott nimmt uns an als seine Kinder. Und ich habe es früher nicht so ganz verstanden, was immer bedeutet, Gott will unsere Anbetung. Und ich glaube, ich fange langsam ein bisschen an zu begreifen, was das bedeutet, wenn ich mir den Elia angucke. Und ich nehme ihn auf den Arm und ich rede mit ihm. Heute habe ich noch mit ihm geredet. Komm, wir gehen heute nach vorne und dann leitest du ein bisschen das Thema ein, so als kleines Kind. Das ist genau richtig. Auf einmal dann grinst er mich so an und freut sich und irgendwie, und in seinen Augen, vielleicht lege ich das alles auch nur rein, aber irgendwo ist es schon so. Pures Interesse, pure Liebe. Bewunderung, mein Papa, boah, genial. Dankbarkeit, Neugier, boah, super, mein Papa. Und ich glaube, das möchte Gott auch. Natürlich will er, dass wir Lieder singen, alles andere, aber er will vor allem, dass wir vor ihm stehen, boah, mein Papa. So wie ein kleines Kind seinen Papa anguckt. Das will er, glaube ich. Und das ist nichts Komisches. Das ist was total Normales. Weil das wollen wir als Eltern auch. Wir freuen uns. Mich freut es total, wenn mein Sohn mich so anlächelt. Das ist etwas, ich weiß nicht, das ist was total Besonderes. Habe ich vorher nicht erlebt. Und vorher habe ich immer gedacht, das, was Gott fordert, ist irgendwie so ein bisschen fast masochistisch irgendwie. Er ist halt der Wichtigste und wir sind so, weiß ich nicht. Aber es ist nicht so. Es ist echte Vaterliebe, die er für uns hat. Echte Vaterliebe. Leider ist es so, dass wenn ich mein Leben angucke, da waren diese zwei Gruppen, die Pharisäer und die Kinder, dass ich oft eher auf der Seite der Pharisäer bin, anstatt bei den Kindern. Anstatt dass ich jubel über Gott, über Jesus, bin ich entrüstet. Meine Güte, was forderst du da in deinem Wort von mir? Entrüstung. Überleg mal, was das bedeutet immer. Da muss ich doch mal, wie soll das denn gehen und überhaupt? Wie soll man das planen? Wie soll das strukturiert werden? Wie soll das laufen? Oder was mit all den Offenbarungen, den Aufforderungen letztendlich in seinem Wort? Was mache ich, wenn ich lese? Geh hin, verkauf alles, was du hast. Na, Entrüstung. Das muss ich jetzt nicht so genauso sehen für mich. Also, das ist ein bisschen krass. In der heutigen Zeit sowieso. Das galt damals für diesen Reichen. Ja, okay, fertig. Irgendwo ist das eine gewisse Art von Entrüstung. Ich glaube, Kinder könnten eventuell geneigt sein zu sagen, okay, cool, hey, das machen wir. Ja. Sag einem Kind, hey, komm, wir wandern jetzt zu Fuß nach Afrika. Okay, Papa, cool. Komm, ich hol schon mal meinen Wanderstock. Ich zieh mir schon mal die Schuhe an. Sage ich, Halleluja, ja, ich gebe alles weg und folge dir nach. Halleluja. Ja, wenn das so eindeutig in deinem Wort steht, dann mache ich das einfach so, dann glaube ich das so, dass das so richtig ist. Oder suche ich mir irgendwie, dass es mehr passt für mich. Sage ich, Halleluja, ja, ich gehe hin, egal wohin du mich schickst. Ich nicht. Ja, ich erwische mich oft, dass ich da auf der Seite der Pharisäer bin. Entrüstung. So extrem muss man es heutzutage nicht sehen. Und wir suchen uns Hintertürchen. Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Und wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird überhaupt nicht hineinkommen. Das ist eine recht starke Aussage. Weil ich glaube, es geht hier gar nicht um eine Option, wie man auch ins Reich Gottes kommen kann, sondern es ist die Option, wie wir ins Reich Gottes kommen können. In den Segen Gottes. Werdet wie ein Kind, das ist Jesus wirklich ernst. Das ist nicht nur irgendwie so eine Lappalie. Das ist auch nicht so etwas, wo wir uns darauf ausruhen können, dass wir halt als Erwachsene daran völlig scheitern. Sondern es ist eine Aufforderung an uns. Werdet wie die Kinder. Nicht kindisch im Sinne von total kindisch sein. Also mit Bauklötzchen spielen und weiß nicht wie unterwegs sein. Das ist nicht gemeint. Wir sollen Erwachsene werden. Das steht in der Schrift. Nicht Milch trinken, sondern wirklich uns auskennen in der Bibel und das tun. Aber wie ein Kind, was das Vertrauen in Jesus betrifft, dieses echte, pure, naive Vertrauen, das sollen wir lernen. Und da sollen wir uns bemühen, dass wir das hinbekommen. Und das ist etwas, was aus der Sicht der Welt, wie ich schon gesagt habe, mit Naivität betitelt wird. Das ist ein bisschen naiv. So ein Vertrauen in Gott, das ist kindisch. Und mit dem Lob für den Vater auf unseren Lippen, der unsere Anbetung will und der sich so sehr darüber freut, wenn wir ihn anschauen. Mein Papa. Martin Luther hat mal gesagt, dass wir Narren in Christo sein sollen. Er war davon überzeugt, dass die Wahrheit mächtiger als alle Beredsamkeit ist. Der Heilige Geist stärker als der Menschengeist, der Glaube höher als die Bildung. Und darum sein Zitat Ende, ist der Sieg bei der stammelnden Wahrheit und nicht bei der verlogenen Beredsamkeit. Waldemar hat noch gesagt, werdet nicht viele Lehrer, und das ist wirklich ein starkes Stück. Wenn ich hier vorne stehe, ich mache so viele Worte. Aber Beredsamkeit, man ist immer recht nah daran, auch falsche Dinge zu sagen. Vielleicht auch Dinge zu sagen, um sich zu profilieren, was auch immer. Man steht mehr in der Gefahr, da ist was dran. Der Sieg ist bei der stammelnden Wahrheit und nicht bei der verlogenen Beredsamkeit. Aus dem Mund von Kindern hast du mein Lob bereitet. Nicht aus dem Mund von den großen Leuten, die sich toll artikulieren können. Die haben es gar nicht begriffen, dass da etwas war zu loben. Wie man es bei den Pharisäern sehen konnte. Ja, ich wünsche mir das irgendwie für uns, dass wir werden wie die Kinder, und vielleicht müssen wir auch irgendwo klein beigeben und wie der Mann, der einen besessenen Sohn hatte, wirklich zu Gott rufen und sagen, ich glaube, er hilft mir, loszukommen von meinem Unglauben. Herr, ich vertraue dir so viel. Hilf mir loszukommen von meinem nicht vorhandenen Vertrauen. Mach mich doch zum Kind, was das betrifft. Deshalb werde wie ein Kind, vertraue Gott, der dir echt Vater sein will. Und ja, warum kann man dieses Vertrauen haben? Weil Gott mich unfassbar liebt, weil er mein Vater sein will, weil er mein Vater ist. Er hat mich geschaffen im Bauch meiner Mutter. Er hat euch geschaffen im Bauch eurer Mütter. Er liebt uns. Seine Liebe ist erstmal da für jeden Menschen. Und Gott liebt mich, klein, unfähig, zu nichts in der Lage, ständig am Schreien, die Windeln vollmachend. Ich mache nur Arbeit, ich koste sogar Geld. Aber Gott ist es völlig egal. Er scheut auch keine Kosten. Welche Kosten hat er nicht gescheut? Er hat sogar seinen Sohn für uns hingegeben. Echte Vaterliebe, völlige Vaterliebe. Jesus starb für uns am Kreuz. Und wir müssen erkennen, dass wir wirklich auch völlig hilflos sind vor Gott. Kinder wissen das irgendwo auch. Sie brauchen Hilfe. Wir brauchen auch Hilfe. Wir sind zu nichts in der Lage, ohne die segnenden Hände Jesus, wo wir uns hineinbegeben müssen. Und irgendwann quillt auch unsere Windel über, die voll ist mit der Schuld, wenn wir sie nicht bekennen. Irgendwann holt es uns ein, dann läuft es an den Seiten raus. Vielleicht läuft es sogar hier oben raus. Das passiert definitiv. Und das schlechte Gewissen, das ist dann da. Wir können es natürlich, wir können es betäuben. Und wir Erwachsenen sind Profis da drin, das Gewissen zu betäuben. In der Welt sieht man es sowieso, aber auch wir Christen sind da, glaube ich, manchmal gut drin. Ja, ich glaube, wenn du merkst, dass du vielleicht in der letzten Zeit eher dein eigenes Ding durchgezogen hast, auf deine eigene Stärke vertraut hast, wirklich richtig als Erwachsener unterwegs warst, und gedacht hast, immer, was brauche ich wirklich in jeden Lagen, Gott? Dies kann ich, da bin ich ja drin ausgebildet. Dies mache ich, dies kann ich, das habe ich im Griff, das habe ich im Griff. Dann lass dir von Jesus sagen, du bist völlig auf dem Holzdampfer. Mit ganz vielen Löchern unten drin. Da läuft das Wasser rein. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus, bekenne deine Schuld vor Gott, geh zu Jesus im Gebet und vertraue dich ihm ganz neu an. Und dann wird das geschehen, was dann in Vers 16 steht. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ja, komm in seine Arme, so verwundbar, so klein, wie du eigentlich wirklich bist. Lass deine Fassaden fallen. Mach dir nicht weiter vor, dass du so ein harter Hund bist. Das bist du nämlich gar nicht. Ich bin es auch nicht. Und dann wird er uns segnen. Er wird uns in die Arme nehmen und wird uns segnen, wie diese Kinder hier in dieser Geschichte. Und er wird uns nicht nur einfach ein bisschen segnen, sondern er wird uns segnen mit echtem Segen. Er wird uns die Sünden vergeben. Er wird uns neues Leben geben. Und er wird uns frei machen von Fesseln der Sucht. Von Fesseln, in welcher Art auch immer. Er wird uns Mut geben, wenn wir keinen Mut mehr haben. Er wird uns Freude geben, wenn wir gerade wirklich recht unglücklich sind. Und wenn wir traurig sind, ja. Und ich bin mir sicher, es wird passieren. Es ist nicht immer so, dass immer alles auf Knopfdruck passiert. Das haben wir gerne so. Wie am Computer, ich drücke drauf und E-Mails sind geöffnet, ich drücke drauf, ist wieder geschlossen. So funktioniert das mit Gott nicht. Gott hat oft andere Pläne. Manchmal lässt er uns auch durch Täler gehen. Aber Gott wird uns segnen. Und Gott segnet uns, wenn wir uns in seine Arme begeben. Und wenn nicht hier, dann im Himmel. Und ja, sei dir dessen einfach bewusst und vertrau dich ihm an. Genauso wie die Kinder hier. Und ja, vielleicht ist es auch so wie bei dem verlorenen Sohn, dass man wieder neu zu Jesus. Und was hat der Vater da gemacht? Er hat gewartet mit offenen Armen. Ist nicht nur auf ihn zugeprescht, er hat gewartet. Hey, komm doch hierher. Jesus ist da und die Arme sind offen. Und was gibt's Schöneres letztendlich, als in Jesu Armen zu liegen? Ja, zusammengefasst würde ich sagen, beginne bewusst wie ein Kind zu leben. Nicht kindisch, aber kindlich im Vertrauen. Und habe bewusst Erwartungen an Jesus. Und liefere dich bewusst in die Abhängigkeit aus. In einer gewissen Naivität. Erwarte alles von Jesus. Staune über den Vater. Fang bei der Natur an und bei allem anderen, wo Gott seinen Segen fließen lässt in dein Leben. Selbst wenn wir manchmal da so wenig sehen, oft ist da dann so großer Segen und wir sehen es erst hinterher. Vielleicht sehen wir es auch erstmal im Himmel, wo Gott uns alles gesegnet hat, was wir gar nicht gemerkt haben, was sich doch dann letztendlich so gut ausgewirkt hat. Ja, vertraut wie ein Kind. Wir wollen vertrauen wie ein Kind und werden wie Kinder. Amen.